Tragödie. Die erste Person, die uns an diesem Abend in End House über den Weg lief, war Nick. Sie wirbelte in einem wundervollen, mit Drachen bestickten Kimono durch die Eingangshalle.
»Ach, Sie sind es bloß. Mademoiselle, ich bin untröstlich.«
»Ich weiß, das war mehr als unhöflich von mir. Aber sehen Sie, ich warte nämlich auf mein Kleid. Dabei hat mir der abscheuliche Salon hoch und heilig versprochen, es pünktlich zu liefern.«
»Oh, Kummer wegen der Abendtoilette, verstehe ich gut. Heute Abend soll ein Ball stattfinden, nicht wahr?«
»Oh ja, wir gehen alle hin nach dem Feuerwerk, das heißt, das nehme ich doch an.«
Ihre Stimme klang plötzlich ein wenig niedergeschlagen. Im nächsten Augenblick lachte sie schon wieder.
»Niemals aufgeben, das ist mein Motto. Denkt nicht an Unglück, dann passiert ja auch keins. Heute Abend sind meine Nerven wieder in Ordnung. Ich werde fröhlich sein und mich amüsieren.«
Man hörte Schritte auf der Treppe. Nick wandte sich um.
»Oh, da ist ja Maggie. Maggie, hier sind die Spürnasen, die mich vor dem unbekannten Mörder beschützen. Führe sie doch ins Wohnzimmer und lasse dich von ihnen ins rechte Bild setzen.«
Poirot und ich schüttelten nacheinander Maggie Buckley die Hand und wie vorgeschlagen führte sie uns in den Salon. Sie machte auf Anhieb einen positiven Eindruck auf mich. Besonders anziehend fand ich ihre vernünftige Gelassenheit. Ein ruhiges Mädchen, auf altmodische Art hübsch. Ganz sicher nicht mondän. Ihr Gesicht war völlig ungeschminkt und sie trug ein schwarzes, eher ein wenig schäbiges Abendkleid. Ihre blauen Augen blickten uns offen an, als sie mit angenehmer Stimme etwas bedächtig zu sprechen begann.
»Nick hat mir die erstaunlichsten Sachen erzählt«, sagte sie.
»Aber das ist doch sicher alles übertrieben, oder? Wer könnte Nick etwas antun wollen? Sie hat auf der ganzen Welt keine Feinde.« In ihrer Stimme schwang große Ungläubigkeit mit. Die Art, wie sie Poirot musterte, war wenig schmeichelhaft. Mir wurde klar, dass Ausländer für eine junge Dame wie Maggie Buckley grundsätzlich etwas Verdächtiges an sich haben mussten.
»Und dennoch versichere ich Ihnen, Miss Buckley, ist es die Wahrheit«, sagte Poirot ruhig.
Sie erwiderte nichts, blickte jedoch noch immer ungläubig drein.
»Nick benimmt sich ziemlich seltsam heute Abend«, bemerkte sie. »Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Sie scheint in einer besonders wilden Stimmung zu sein.«
Etwas in ihrem Tonfall hatte meine Neugierde geweckt.
»Sind Sie Schottin, Miss Buckley?«, fragte ich ganz übergangslos.
»Meine Mutter stammt aus Schottland«, erklärte sie. Mir fiel auf, dass sie mich mit größerem Wohlwollen betrachtete als Poirot. Ich hatte das Gefühl, dass meine Darstellung des Falls sie mehr überzeugen würde als die Poirots.
»Ihre Cousine verhält sich sehr tapfer. Sie ist fest entschlossen, einfach weiterzumachen, als sei nichts geschehen.«
»Das ist doch auch das einzige Richtige, oder?«, entgegnete Maggie.
»Ich finde, es hat keinen Sinn, viel Wind um seine Gefühle zu machen, ganz gleich, wie sie aussehen. Das ist nur peinlich für die anderen.«
Sie machte eine Pause und fuhr mit weicher Stimme fort. »Ich mag Nick sehr. Sie war immer gut zu mir.«
Unser Gespräch wurde unterbrochen, denn in diesem Augenblick schwebte Frederica Reiss in den Raum. Sie trug eine Abendrobe, in dem Blau das mittelalterliche Madonnen auftragen, und sah darin sehr zerbrechlich und zart aus. Bald darauf folgte Lazarus und dann tänzelte Nick herein. Sie trug ein schwarzes Kleid und als Farbtupfer einen wunderschönen alten chinesischen Schal in lebhaftem Lackrot.
»Hallo Leute«, sagte sie. »Cocktails gefällig.«
Wir nahmen alle dankend an und Lazarus erhob sein Glas auf ihr Wohl.
»Das ist ein hinreißender Schal, Nick«, sagte er. »Er muss sehr alt sein.«
»Ja, mein Ur-Ur-Urgroßonkel Timothy hat ihn von einer seiner Reisen mitgebracht.«
»Ein Schmuckstück, ein echtes Schmuckstück, so etwas gibt es kein zweites Mal.«
»Er wärmt sogar«, meinte Nick. »Das ist praktisch während des Feuerwerks. Und er ist schön bunt. Ich hasse Schwarz.«
»Ja«, sagte Frederica, »ich glaube, ich habe dich noch nie in Schwarz gesehen, Nick. Wieso gerade heute?«
»Ach, ich weiß auch nicht.« Das Mädchen wischte die Frage mit einer eleganten Geste beiseite, aber mir war ein seltsames, ja schmerzliches Kräuseln ihrer Lippen nicht entgangen.
»Warum tut man überhaupt etwas?«
Wir gingen zu Tisch. Ein ominöser Hausdiener war plötzlich da, vermutlich für diesen Abend engagiert. Das Essen war mittelmäßig,
der Champagner ausgezeichnet. »George ist noch nicht aufgetaucht«, sagte Nick. »Äußerst lästig, dass er gestern nach Plymouth zurück musste. Ich nehme an, er kommt im Laufe des Abends nach, sicherlich rechtzeitig für den Ball. Ich habe einen Partner für Maggie aufgetan. Ganz ansehnlich, wenn auch nicht gerade brennend interessant.« Ein fernes Dröhnen klang durch das Fenster. »Ach, dieses verflixte Rennboot«, klagte Lazarus. »Ich habe es wirklich satt.« »Das ist kein Rennboot«, entgegnete Nick. »Das ist ein Wasserflugzeug.« »Ich glaube, du hast recht.« »Natürlich habe ich recht, das hört man doch.« »Wann wirst du dir endlich dein Traummodell, die Mod, anschaffen, Nick?« »Sobald ich das Geld aufbringen kann«, lachte Nick. »Und dann machst du dich vermutlich auf und davon nach Australien. Wie dieses Mädchen, wie war doch gleich ihr Name?« »Das täte ich liebend gern.« »Ich bewundere sie unendlich«, sagte Mrs. Rice mit ihrer müden Stimme. »Welcher Schneid. Und alles ganz auf sich gestellt.« »Ich bewundere sie alle, diese Flieger«, sagte Lazarus. »Hätte Michael Seaton seinen Flug um die Welt erfolgreich beendet, wäre er der Held des Tages, und das mit Recht. Es ist jammerschade, dass er so ein Pech hatte. England kann es sich eigentlich nicht leisten, Männer seines Kalibers einzubüßen.« »Vielleicht ist er ja noch am Leben«, sagte Nick. »Wohl kaum. Die Chancen stehen mittlerweile 1:1000. Armer, toller Seaton.« »Man nannte ihn schon immer den tollen Seaton, nicht wahr?«, fragte Frederica. Lazarus nickte. »Er stammt ja auch aus einer ziemlich verrückten Familie«, erläuterte er. »Sein Onkel, Sir Matthew Seaton, er starb vor ungefähr einer Woche, war doch verrückt für drei.« »War das der verrückte Millionär mit den Vogelschutzgebieten?«, wollte Frederica wissen. »Genau der. Kaufte eine Insel nach der anderen auf. Er war ein Frauenhasser. Ein Mädchen muss ihm einmal übel mitgespielt haben, und danach suchte er Trost in der Naturkunde.« »Wieso sagst du, Michael Seaton sei tot?«, hakte Nick beharrlich nach. »Ich sehe keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Noch nicht.« »Ach so, ich vergaß, du kennst ihn ja«, sagte Lazarus. »Freddy und ich lernten ihn letztes Jahr in Letoquet kennen«, erklärte Nick. »Er war einfach fabelhaft, nicht wahr, Freddy?« »Mich darfst du da nicht fragen, Darling. Er war deine Eroberung, nicht meine. Er nahm dich einmal mit in die Luft, nicht wahr?« »Ja, in Scarborough. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein.« »Wie steht es mit Ihrer Flugerfahrung, Captain Hastings?«, erkundigte sich Maggie in höflichem Konversationston. »Ich musste gestehen, dass ich meine gesamte Erfahrung in puncto Luftfahrt in einem Flug nach Paris und zurück erschöpfte.« Plötzlich sprang Nick mit einem Aufschrei auf. »Das ist das Telefon. Wartet nicht auf mich, es ist schon spät, und ich habe eine Menge Leute eingeladen.« Sie ging aus dem Zimmer.